die Silbersteins und Knusperkorns. Auf der einen Seite Reichtum und auf der anderen Armut. Eine Geschichte für Kinder. Ideal zum Vorlesen. Und wenn man dann noch so eine tolle Vorleserin hat wie Claudia, wird das doppelt gut. Und was schön ist an solchen Geschichten für Kinder, ist ja immer, sie gehen immer gut aus. Das Leben spielt aber oft in einer anderen Liga. Die Schönen und die Reichen. Wir können jetzt ein kleines Quiz machen. Welche Namen fallen euch ein? Einfach mal frei. Wer fällt euch ein? Paris Hilton, jawohl. Rockefeller, der ist schon lange tot. Kardashians, ja. Bill Gates, ja. Also ich habe mir aufgeschrieben, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett. Natürlich, wir haben jetzt eben schon gehört, es gibt auch Frauen, die reich sind. Aber die reichsten Menschen der Welt, tut mir leid, sind immer Männer. Die reichste Frau der Welt, Françoise Bettencourt-Meyers, kennt die irgendjemand? Was ist mit der? Ja, das ist die L'Oréal-Erbin. Also wahrscheinlich hat jeder irgendwelche Produkte zu Hause von ihr, die ihre Firma produziert. Leider hat die Dame nur 81,8 Milliarden Dollar. Das ist im Ranking der reichsten Menschen der Welt, reicht das so etwa so für den, ja, einen Platz zwischen 15 und 20 etwa. Der reichste Mann der Welt, Bernard Arnault, der verdient sein Geld mit Luxusartikeln. Die verkauft er wiederum an Reiche und verdient so sehr, sehr viel Geld. Von dem bisschen Geld der Armen wird man so schnell nicht Milliardär. Es sei denn, man betreibt einen Lebensmitteldiscounter wie der reichste Deutsche. Dieter Schwarz. Ich habe nur den Vornamen mit ihm gemein. Dem gehört Lidl, aber Arnault ist etwa 6-mal so reich wie Herr Schwarz, mit der Tendenz stark steigend. Auch die Bibel erzählt eine Geschichte über einen märchenhaften Reichtum. Und es sind heute nur 3 Verse, die ich euch vorlesen möchte. Die stehen in Lukas 16 in den Versen 19 bis 21. Einst lebte ein reicher Mann. Er trug einen Purpurmantel und Kleider aus feinstem Leinen. Tag für Tag genoss er das Leben in vollen Zügen, aber vor dem Tor des Hauses lag ein armer Mann. Der hieß Lazarus. Sein Körper war voller Geschwüre. Er wollte seinen Hunger mit den Resten vom Tisch des Reichen stillen, aber es kamen nur die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Stellt euch einfach mal vor, heute Morgen, ihr seid hier zur Gemeinde gekommen und vorn an unserer Eingangstür hat sich ein Obdachloser sein Quartier gemacht. Es ist ja so ein bisschen windgeschützt und ja, bequem eher weniger. Und was noch dazu kommt, wenn man vorbeigeht an ihm, es riecht auch nicht ganz angenehm. In der Geschichte sagt uns Jesus, fängt Jesus an mit den Worten einst. Es war einmal. Zeit und Ort tun wie in einem Märchen nichts zur Sache. Reiche damals lebten nicht wesentlich anders als die Reichen heute. Heute reisen sie mit ihren Privatjets, ihren Luxusjachten oder leben auf ihren abgeriegelten Anwesen mit Kameras und Wachpersonal. In der Geschichte haben wir aber ein etwas anderes Detail auch noch. Vor der Tür des Reichen liegt ein Armer. Der Hunger hat ihn krank gemacht und entstellt. Der Name des Reichen, den interessiert Jesus überhaupt nicht. Er gibt ihm keinen Namen. Es geht nicht um das, was diesen Reichen von anderen Reichen unterscheidet, sondern was sie gemeinhin so tun und denken. Natürlich, versteht mich nicht falsch, natürlich gibt es sympathische Reiche, unsympathische, bescheidene und gierige, fromme und gottlose. Das weiß Jesus auch. Doch der Reiche in der Geschichte erscheint nicht als Individuum, sondern er steht nur als Vertreter seiner Klasse. Zwischen dem Reichen und dem Armen existiert eine Kluft. Nicht unbedingt räumlich, da ist die Entfernung zu gering, aber sozial. Der eine lebt in Saus und Braus und beim Gedanken an den anderen, dem die Straßenköter seine offenen Beine abschlecken, wird mir nach 3 Sekunden, und Leute, ich kann euch sagen, ich bin einiges gewohnt als ehemaliger Krankenpfleger, da wird mir ganz flau im Magen. Ekel rührt sich. Und ich frage mich, lässt sich Armut nicht etwas dezenter schildern? Irgendwie schon beim Lesen tut das weh. Und dabei haben wir über den Geruch, der diese Szene überdeckt, noch gar nicht gesprochen. Jesus ist da schmerzfrei, wenn er von den Armen erzählt. Und er nennt ihn im Gegensatz zu dem Reichen sogar beim Namen. Er gibt ihm einen Namen, Lazarus. Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie viele Arme kenne ich denn beim Namen? Ich kenne zwar einige, die in Hannover oder in den umliegenden Orten die Obdachlosenzeitungen verkaufen, aber mit Namen kenne ich kaum jemand. Und wie ist es in den Medien? In den Medien erscheint ein Armer höchstens dann, wenn es wieder mal einen Aufreger braucht, wegen Sozialleistungen, die angeblich missbräuchlich genutzt werden. Das ist nicht die Regel, sondern wirklich eine Ausnahme. Die Realität sieht anders aus. Arme nehmen das Geld, das ihnen von Rechts wegen zusteht, oft gar nicht in Anspruch, weil sie sich schämen, weil sie mit dem Papierkram nicht klarkommen oder weil sie vielleicht sogar resigniert haben und nichts mehr erwarten vom Rest der Gesellschaft. Vielen ist ihre Armut oft nicht sofort anzusehen. Sie leben sehr zurückgezogen, ohne Kontakte. Niemand soll etwas von ihrer Armut mitbekommen. Sie schämen sich dafür. Viele wissen, ich bin seit einem halben Jahr Mitglied im Seniorenbeirat in Uetze, also in der Gemeinde, in der wir wohnen. Und wir als Seniorenbeirat haben seit einem guten halben Jahr, halte ich dort Sprechstunden für Senioren ab. Ich versuche da, Leuten Hilfe in verschiedenen Situationen zu geben. Also es geht um Vorsorgevollmachten, Grundsicherung, Schwerbehinderung, alles Mögliche. Zurzeit habe ich aber einen anderen Schwerpunkt. Es geht um Formulare für Mietzuschüsse und Lastenzuschüsse. Mietzuschüsse für Menschen, die zur Miete wohnen, Lastenzuschuss für einen Menschen mit einer eigenen Immobilie. Ich möchte euch daraus ein Beispiel bringen, was ich erlebt habe. Ich habe die Dame gefragt, ob ich das machen darf, und sie hat zugestimmt. Eine Frau bekommt 680 Euro Witwenrente. Selbst bekommt sie keine. Ihr Mann hatte ihr nämlich früher verboten, eine Arbeit anzunehmen. Ja, das gab es. Er hatte einen kleinen Kaufmannsladen, und in dem hat die Ehefrau natürlich unentgeltlich mitgearbeitet. Der Laden konnte die beiden gerade so über Wasser halten. Nach außen hin war alles so, wie es sich gehört in der Gesellschaft. Als der Mann starb, wurde aber etliches klar. Für Einzahlung in die Rentenkasse war oft kein Geld übrig. Heute versucht die Frau, mit der Situation mehr schlecht als recht fertig zu werden. Die Miete für ihre kleine Wohnung nimmt ihr heute mehr als die Hälfte ihres Einkommens. Für den gesamten Monat zum Leben verbleiben ihr gerade einmal 140 Euro. Das ist nicht viel. Einige geben das für einen Wochenendeinkauf aus. In ihrem Umfeld weiß niemand von ihrer Not. Nach außen hin ist wieder alles völlig normal. Man wundert sich zwar, dass sie nicht groß ausgeht und man sie so selten sieht, aber ansonsten. Schweren Herzens und nach langer Zeit entschließt sie sich endlich, Hilfe anzunehmen. Sie ruft bei uns an, ich komme bei ihr vorbei und wir sitzen und ich fülle mit ihr gemeinsam den Antrag für den Mietzuschuss aus. Es fällt ihr sehr, sehr schwer, die Fragen zum Antrag zu beantworten. Nicht, weil sie die Antworten nicht wüsste. Nein, ihr ist es peinlich. Sie bittet mich auch, als wir fertig sind, den Antrag für sie bei der Wohngeldstelle abzugeben. Sie mag das nicht, auf dem Amt gesehen zu werden. Ich tue das und bitte die Sachbearbeiterin, die kennt mich mittlerweile sehr gut von den vielen Anträgen, die Sache als dringlich zu bearbeiten. Schon nach einer Woche bekommt die Frau Antwort. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie es war, als sie den Bescheid über den Mietzuschuss bekommen hat. Sie besitzt jetzt immer noch keine Reichtümer, aber sie kommt jetzt besser klar. Als ich bei ihr vorbeigefahren bin und nach dem Ergebnis gefragt habe, sagt sie mir einen Satz, den mir wahrscheinlich den ich niemals vergessen werde. Sie sagt: Herr Weiß, wissen Sie, das Leben beginnt für mich jetzt nochmal ganz neu. Das ist ein Beispiel von etlichen. Was hat diese Geschichte, die uns Jesus erzählt, mit uns Durchschnittsverdienern zu tun und was hat sie uns zu sagen? Die Wahrheit liegt in der Mitte, ist eine Redensart, die häufig strapaziert wird. Jesus erinnert uns daran, dass die ganze Wahrheit über die Welt damals und heute für uns nicht zu erfassen ist, ohne den Blick auf die Extreme, so wie er sie hier schildert. Den Armen gegenüber verspüre ich oftmals ein schlechtes Gewissen, weil es mir besser geht. Und dass es mir besser geht, ist oftmals reine Glückssache gewesen. Wenn ich mir vorstelle, ich bin in einem anderen Ort geboren, sagen wir irgendwo im tiefsten Afrika, oder in Südamerika. Wie wäre es dann gewesen, mein Leben? Das sähe womöglich ganz anders aus. Oder wie würde es aussehen, wenn ich an bestimmten Weggabelungen meines Lebens andere Entscheidungen getroffen hätte, nicht rechts, sondern links abgebogen wäre? Man weiß es nicht. Manchmal ist es auch so, dass es sich nur um einige Tage dreht, die eine Entscheidung zum Guten oder zum Schlechten bewirken. Manchmal beruhige ich mein Gewissen und dann spende ich irgendwas. Wir kennen das ja, ne? Irgendeine Sache ist passiert, ein Erdbeben, eine Überschwemmung oder einmal im Jahr, meist zur Weihnachtszeit, gibt es große Spendenaktionen und dann gibt es große Sendungen im Fernsehen, denn da läuft unten so ein Band. Ne? Jemand vom Rundfunk hat mir mal gesagt, es gibt sogar Leute, die sich beschweren, weil ihr Name unten im Band nicht zu sehen war. Geld allein, das weiß ich, wird die Not nicht lindern, zumindest nicht wesentlich. Armut bedeutet oftmals Rückzug. Rückzug aus der Gesellschaft und damit Einsamkeit. Für viele ist es sehr, sehr schwierig, zu ihrer Situation zu stehen und Hilfe wirklich anzunehmen. Armut bedeutet auch ein größeres Risiko von Krankheit. Statistisch gesehen sterben Arme etwa 10 Jahre früher als der Durchschnittsbürger. Was können wir tun? Lazarus, der bekommt ewiges Leben. Ihr könnt die Geschichte gern die nächsten 10 Verse weiterlesen, was dann passiert. Lasst es mal offen, ne? Könnt ihr gerne für euch mal nachlesen. Und einen Satz lese ich euch trotzdem vor. Er hat seinen Anteil am Schlimmen schon zu Lebzeiten erlitten. Also er wird ewiges Leben haben. Jetzt überlegt mal, wo der Reiche wohl sein wird. Ich glaube, das Wichtigste, was wir geben können, ist Menschlichkeit und Empathie. Mit offenen Augen und Ohren durchs Leben gehen und Mut haben. Mut haben, Menschen anzusprechen. Die Situation mit der Energiekrise, den massiven Preissteigerungen, ja, die ganze Inflation, sie zeigt uns sehr deutlich, wie vieles in unserer Gesellschaft nur auf Sand gebaut ist. Gerade in Krisen zeigt sich aber, wie stark eine Gesellschaft innerlich ist. Gelingt der Ausgleich zwischen Arm und Reich? Funktioniert das? Was können wir tun, damit die Schere zwischen den beiden Extremen sich nicht immer weiter öffnet? Jeder von uns ist gefragt, nicht nur wir als Person, sondern auch wir hier in Lehrte, Johannesgemeinde als Gemeinde. Jeder, Institution und Individuum. Was wäre die ideale Lösung? Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich habe keine Lösung gefunden, zumindest keine, die ich euch heute Morgen hier preisgeben könnte. Was ich aber weiß, ist Begegnung auf Augenhöhe. Keine Belehrungen. Warum hast du nicht einfach gegen den Willen deines Mannes gearbeitet? Hättest du doch mal selbst für deine Rente gesorgt? Hättest du dich nicht durchsetzen können bei deinem Mann? Schlimmstenfalls hättest du ihn verlassen können. Nein. Keine Arroganz. und vor allen Dingen keine Almosen. Eine gute Freundin von uns betreut ein Spendenlager für Ukraine-Flüchtlinge. Ab und an helfe ich ihr da so ein bisschen die Sachen zu sortieren. Manchmal komme ich mir vor wie auf der Müllhalde. Das, was Menschen in Kisten packen, was angeblich zu Hause nicht mehr gebraucht wird, ist oftmals nicht mehr wert, als dass es zur Deponie gefahren wird. Jesus will uns mit solchen Geschichten aufwecken. Und für mich sagt eine solche Geschichte, wie wir sie gehört haben, schau dich um in deiner Nachbarschaft. Sei sensibel. Und aufmachen muss ich, und ganz besonders, wenn ich Jesus ernst nehme, auch meinen Mund. Zum krassen Missverhältnis von Reichtum und Armut hier und weltweit, da kann ich nicht einfach schweigen. Gewiss, Reden allein verändert noch nichts. Aber erst recht wird sich nichts ändern, wenn wir verlegen und verschämt stillhalten. Vielleicht hilft uns und gibt uns wirklich Mut zum Aufmachen das Gebet. Wenn ich Gott als den Gott der Armen anspreche. Und einige von euch kennen den Musiker Graham Kendrick. Und der hat in einem Liedtext, und als ich schreibe oft meine Predigten, wenn hinten so im Hintergrund Musik läuft, und der lief da gerade. Und dann lief ein Text, und ich weiß nicht warum, aber genau der lief zu diesem Zeitpunkt. Ich habe ihn euch gleich ins Deutsche übersetzt. Gott der Armen, Freund der Schwachen, lass Tränen wie Regen fallen und mache aus dem Funken unserer Liebe ein Feuer. Kleine Funken können ein großes Feuer entzünden. Als ich diesen Text gehört habe, habe ich mir gedacht, ja, es gibt zwar viel zu tun, aber wenn wir kleine Funken aussenden, dann können wir vielleicht ein Feuer entfachen. Amen.